lade Sie ein, sich hinzusetzen, zur Ruhe zu kommen. Wir wollen uns einstimmen auf die Begegnung mit Gott. Einfach ein paar Sekunden still sein und dann hören wir das Eingangsstück. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unser Anfang und unsere Hilfe stehen bei dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue ewiglich hält und der niemals loslässt das Werk seiner Hände. Der Wochenspruch für diese Woche, die ja mit dem heutigen Tag beginnt, steht in Matthäus 25 und lautet: Christus spricht, was ihr getan habt einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Ein Vers, der sich selbst erklärt, aber so schwer ist zu leben. Ich begrüße Sie alle zu diesem Gottesdienst mit einem ganz spannenden Thema aus unserer Reihe Texte aus dem Jakobusbrief. Wie gehen wir in der Gemeinde um mit denen, die krank sind? Was heißt beten für Kranke? Salben. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Dazu wird Pfarrer Christian Höhne uns einen Text aus dem Jakobusbrief auslegen. Er wird auch mit uns beten und ich darf Sie durch den Gottesdienst geleiten. Und frage direkt mal in diese Runde, die letzten Wochen war schlechte Ausbeute. Hat denn heute jemand Geburtstag und freut sich, dass wir ihm singen? Mutig aufzeigen? Ich sehe keinen. Vielleicht gibt es ja auch allmählich Leute hier, die wollen gar nicht, dass man ihnen was singt. Das wäre so schade, wir singen so gern ein Geburtstagslied. Dann singen wir Er weckt mich alle Morgen. Das ist das Lied 452, die ersten drei Strophen.
Ich lade Sie zu einem Gebet ein. Treuer Gott, wir sind hier versammelt in deinem Namen. Wir suchen bewusst deine Nähe und Gegenwart, denn bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Licht sehen wir das Licht. Beschenke uns mit dem, was wir heute und die Woche über brauchen. Zeige uns, was uns nützlich ist im Leben, was uns gerade dienlich ist. Wir sind still und sagen dir, was uns beschäftigt, unsere Freuden, unsere Gedanken und Sorgen, Gesundheit, Krankheit, Reichtum, Armut, Streit, Frieden. Wir reden mit dir und hören auf dich. Wir bitten dich, Herr, erbarme dich. Kyrie eleison.
Peace.
Gott spricht, ich will das geknickte Rohr nicht knicken und den glimmenden Docht nicht auslöschen. Dein Erlöser lebt, er ist der Herr Zebaoth. Wir loben Gott, Gott in der Höhe sei Preis und Ehre. Gott weiter mit den folgenden Liedern.
Ich spüre dich, strecke mich aus nach dir.
Die Lesung für diesen Sonntag steht im Matthäusevangelium im 9. Kapitel, die Verse 2 bis 8. Einige Männer brachten einen Gelähmten auf einer Tragbahre zu Jesus. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten: Du brauchst dich nicht zu fürchten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Einige Schriftgelehrte dachten im Stillen: Das ist ja Gotteslästerung. Jesus waren ihre Gedanken nicht verborgen. Warum denkt ihr Böses in euren Herzen? Fragte er sie. Was ist leichter, zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder steh auf und geh umher? Doch ihr sollt wissen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er wandte sich zu dem Gelähmten und sagte: Steh auf, nimm deine Tragbare und geh nach Hause. Da stand der Mann auf und ging nach Hause. Und als die Menge das sah, waren alle voller Ehrfurcht und priesen Gott, der den Menschen solche Vollmacht gegeben hat. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Halleluja.
Thank you.
gemeinsam mit vielen Christen auf dieser Welt wollen wir das Glaubensbekenntnis sprechen. Und wer kann, möge bitte dazu aufstehen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erden. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Nehmen Sie bitte wieder Platz. Das Sammelergebnis im letzten Gottesdienst betrug 642,19 €. Herzlichen Dank, und ich denke, die Menschen, an die es geht, die können es gut gebrauchen. Während des folgenden Liedes sammeln wir zum ersten Mal für eine neue Arbeit. Schon seit Jahren hören wir immer mal wieder, nicht nur als Presbyterium, sondern auch so in der Gemeinde wird geredet, wir müssen mehr für Familien tun, für junge Familien. Und wenn wir uns mal umschauen, merken wir das ja auch. Da fehlt eine ganz bestimmte Generation. Der Kindergottesdienst ist relativ klein und auch hier im Gottesdienst sehen wir wenig junge Familien. Was macht man da? Und dann haben wir angefangen nachzudenken. Manche spinnen dann ja auch so alles Mögliche und dabei kommen, ich hoffe, unter Gottes Geist viele gute Sachen raus. Das Projekt im Café Johannes mit den Kindern von der Schule, der Kontakt, der stärke Kontakt mit der Grundschule Meierstraße, das, was wir mit der Gosenburg immer mal wieder auch erleben, Familiengottesdienste, unser Kindergottesdienst, ein Musikprojekt im ZVM-Haus. Ja, und in 2 Wochen fahren Großeltern und Enkel auf einen Biobauernhof. Kleine Anfänge, Projekte mehr, nicht so einfach ein Kreis, das klappt heute ganz schlecht nur noch. Aber wir wollen die Familien in unserem Stadtteil stärker in den Blick nehmen. Und da haben wir uns gedacht, da machen wir mal das Projekt Familie drauf. Und so ein Projekt Familie braucht auch Geld. Und deshalb sammeln wir heute zum ersten Mal für das neue Projekt Familie. Für einzelne Sachen haben wir ja immer schon mal gesammelt. Jetzt fassen wir das mal ein bisschen zusammen. Also das lege ich Ihnen ganz herzlich ans Herz. Aber ich lege Ihnen noch was herzlich ans Herz. Und ich glaube, ich brauche die Bettina jetzt mal. Kommst du mal? Du musst mir jetzt mal helfen, ja. Genau die Bettina, meine ich. Machen wir nachher, kündige ich das nochmal ab. Bettina, am Ausgang sammeln wir nämlich für die Hospizarbeit. Ich hatte dir eine Mail geschrieben, aber du warst in Urlaub.
Genau.
Und jetzt denke ich, du kannst das doch besser abkündigen. Wofür braucht die Hospizarbeit Geld?
Sammeln wir denn für die ambulante Hospizarbeit oder für die stationäre? Also dann sage ich ganz kurz was dazu. Ich arbeite im ambulanten Hospizdienst in einem der 4, die es hier in Wuppertal gibt. Und wir bekommen Geld von Krankenkassen, aber wir brauchen tatsächlich immer wieder Geld für bestimmte Projekte. Auch da geht es immer wieder um Projekte. Wir begleiten Menschen, die schwer krank sind. Wir begleiten die Familien, die oft nach so einer Diagnose in ein tiefes Loch fallen. Wir haben eine kleine Arbeit für Kinder, die betroffen sind. Und wir schicken Ehrenamtliche in diese Familien. Diese Ehrenamtlichen schenken ihre Zeit. Und wir erleben immer wieder, dass sich Türen öffnen, wenn Menschen begreifen, da kommt jemand, der für mich Zeit mitbringt. Und es ist schön, wenn wir dann sehen, dass diese Menschen, die Zeit mitbringen, das machen, was den Sterbenden, was den Familien einfach gut tut. Und ich werde manchmal gefragt, was machen die denn eigentlich? Bei so einem Wetter gehen sie vielleicht noch mal eine Runde spazieren und gehen ein Eis essen. Vielleicht sitzen die aber einfach auch am Bett und halten eine Hand. Vielleicht machen sie eine Handmassage. Vielleicht sprechen sie mit den Menschen. Vielleicht lesen sie ihnen etwas vor. Das, was immer auch gewünscht wird, das versuchen wir für diese Menschen möglich zu machen. Ja, wenn wir dafür sammeln, finde ich das toll. Denn was überhaupt nicht finanziert wird von den Krankenkassen, ist Trauerarbeit. Und mir fällt bei dieser Arbeit immer ein Satz von Mascha Kaleko ein: Den eigenen Tod, den stirbt man nur, aber mit dem Tod der anderen muss man leben. Und um das möglich zu machen, ja, da freuen wir uns, wenn Geld gespendet wird. Das war jetzt sehr spontan.
Ja, ich glaube, die Spontanität ist manchmal sehr hilfreich und bringt uns Dinge ganz nahe. Also jetzt sammeln wir beim nächsten Lied für die Familienarbeit und beim Ausgang für die Hospizarbeit. Und wir singen miteinander "In dir ist Freude". Es gibt ein etwas längeres Vorspiel, weil das Lied hat nur 2 Strophen. Und wir müssen ja durchkommen mit dem Sammeln. Und dann gibt es ein etwas längeres Nachspiel. Wir kriegen das schon hin. "In dir ist Freude in allem Leide".
Ist Freude in allem Leide. Das ist eine starke Aussage. Und manchmal, glaube ich, kann man das gar nicht mitsprechen. Da ist dann auf dem Gesicht eher die Trauer. Und dann läuft man vielleicht auch gebückt durch die Straßen. Und dann hört man vielleicht diese Worte: Erlöster müssten die Christen aussehen. Ja, aber das geht manchmal nicht. Auch wenn wir diesen Gott haben, der in uns wirkt, auch wenn wir es manchmal erleben, da ist Freude in allem leide, so sind die Christen doch auch immer wieder auch bedrängt. Sie stehen nicht felsenfest, von keiner Böe aus umgeworfen. Sie erfahren manchmal sehr belastende Situationen, in denen sie weder aus noch ein wissen. Da ist eine ungeschminkte Realität von Leid auch vorhanden. Leid und Freud. Jakobus, er nennt beides. Ich lese zwei Verse, einen Vers vor. Der kommt auch hier angezeigt. Sie können mitlesen. Da schreibt er im 5. Kapitel, wer von euch leidet, soll beten. Wer fröhlich ist, soll Loblieder singen. Wer unter euch leidet, schreibt Jakobus wörtlich, wer Unglück erleidet, das ist was Passivisches, das geschieht mir und das widerfährt mir. Und da ist viel Spielraum für Konkretition. Wer sich in einer Misere befindet oder wer Anspannung erlebt, wer Druck aushalten muss, ja, es gibt so viel Unglück. Der innerlich betroffen ist, so dass die Seele auch mit krank wird. Eine Krankheit, die stark ist. Der soll beten. Da steht nicht der Bitte um Besserung. Das läge ja jetzt eigentlich nahe. Der Bitte, dass es ihm besser geht. Und hier steht, der bete einfach nur. Der wende sich Gott zu. Der schaue neu mit Gott, wie es ist. Der soll ruhig auch bitten, aber der soll nicht nur im Bitten bleiben, sondern in der Zuwendung zu Gott merken, ja, da ist vielleicht auch Dank, da ist vielleicht auch anderes. Gerade in der Not, die Gebrochenheit und die Gnade in der Not, auch die Geborgenheit von Gott zu suchen. Und ich habe gemerkt, das geschieht auch hier in der Gemeinde. Ich habe immer wieder Gespräche gehabt, wo ich das gehört habe, wo Menschen mit Gott gerungen haben und Gott auch manchmal nicht verstanden haben. Ich bete jetzt schon so lange. Warum passiert nichts? Das ist eine Erfahrung, die wir machen, die uns bedrängt. Und doch habe ich diese Menschen wahrgenommen als Menschen, die dranbleiben, die sagen, ich ringe mit diesem Gott. Ich bete, ich wende mich ihm zu. In einer Situation, da durfte ich es selber miterleben, am Ende eines Gespräches, da haben wir gemeinsam gebetet. Und wir haben gedankt plötzlich für den Ehemann, für die Familie. Wir haben für diese Gemeinde hier gedankt. Wir haben gebittet, ihn gebeten für andere Menschen und alles. Wir haben uns ihm zugewandt. Und am Ende waren wir einfach still und haben in seiner Gegenwart ihn gesucht. Und ich habe irgendwann nach einer Minute ungefähr Amen gesagt und gefragt, wie war das gerade in der Stille? Und da sagte sie, mir kamen zwei Bibelworte in den Kopf. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Und der zweite, ich bin bei dir alle Tage bis an der Weltende. Wir hatten mit Gott geredet, uns ihm zugewandt und er hatte sich auch uns zugewandt. Das hieß nicht, dass der Knochen, der gebrochen war, nicht mehr gebrochen war oder dass sie am nächsten Tag fröhlich aus dem Krankenhaus rausgesprungen ist. Nein, das war noch da. Und ja, es gab Rückschläge weiterhin, es gab Trauer, es gab das Hinterfragen von Sinn. Was soll das alles hier? Und doch habe ich gemerkt bei dieser Frau, es wurde nicht losgelassen. Gott wurde immer wieder gesucht. Ich glaube, das meint der Jakobus, wenn er sagt, wer von euch leidet, der bete. Der suche Gott, der suche den Austausch, der suche Sinn bei Gott. Und auch das Gute, das soll mit diesem Gott beredet werden. Hier steht, wer fröhlich ist. Das könnte man auch übersetzen, wer guten Mutes ist, wer unverzagt ist, wer Wohlgemut, wer den Blick erhebt und fröhlich der Zukunft entgegengeht, der soll Lob singen. der soll das nicht nur in seinem Herzen bewegen, sondern das laut aussprechen. Jakobus ist hier fast wie eine Mutter an der Wursttheke, die ihrem kleinen Kind sagt, wie sagt man? Lob singe, danke. Ich war sehr beeindruckt, dass von dem Jugendpastor in den USA, ich war mit dem öfters im Fitnessstudio, als ich so 16, 17 war, und der hat in der Umkleidekabine öfters ein Lobpreislied gesungen, während alle anderen drumherum waren. Und er hat das nicht auf eine aufdrängerische Weise gemacht, damit alle zuhören mussten, sondern er hat es für sich gesungen. Ein Lobpreislied, ein vertonter Psalm war das. Herr, deine Liebe reicht, so weit der Himmel ist. Und er hat das vor sich hingesungen, beim Duschen und auch dann beim Anziehen. Es hat mich beeindruckt, er hat das auch irgendwie gelebt. Wer fröhlich ist, wer guten Mutes ist, der lasse es auch Gott wissen. Der behalte es nicht nur im Herzen, der singe Psalmen im Herzen, sondern der hat es rausgelassen. Nicht jeder von uns kann vielleicht wunderbar singen. Ist vielleicht für die anderen auch nicht schön. Aber vielleicht können wir summen. Es gibt dieses Lied, wer nicht summen kann, der brummt halt. Brummen. Zu überlegen, wenn es mir gut geht, sage ich Gott eigentlich Danke. Und zu überlegen, was für ein Lied kann ich ihm eigentlich singen? Oder was für eine Zeile? Ich muss ja nicht ein ganzes Lied direkt trällern. Was für eine Verszeile? Wir haben einfach mal jetzt ganz kurz Zeit nachzudenken. Was könnte ich sagen, laut, vor mich hin, zu Gott? Vielleicht auch so, dass andere es mitkriegen, aber das ist nicht unbedingt nötig. Aber dass meine Beziehung mit ihm da zum Ausdruck kommt. Überlegen Sie mal, ob Ihnen da was einfällt jetzt. Vielleicht haben Sie was gefunden, vielleicht auch noch nicht. Fragen Sie nachher beim Kirchencafé, wir werden ganz kurzes Kirchencafé haben, fragen Sie da mal, was ist denn dein Lied oder deine Zeile? Und probieren Sie das mal aus in der nächsten Woche, das laut zu singen, zu sagen, zu summen und so Gott Danke zu sagen, wenn es Ihnen gut geht, wenn Sie fröhlich sind. Jakobus geht dann noch weiter. Er hat 14 und 15 die Verse, die kommen auch da. Ich lese nochmal. Wer von euch leidet, soll beten. Wer fröhlich ist, soll Loblieder singen. Wer von euch krank und schwach ist, soll die Ältesten der Gemeinde zu sich bitten. Sie sollen für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Das Gebet, das ganz im Vertrauen auf Gott gesprochen wird, wird den Kranken helfen. Der Herr wird ihn wieder aufrichten und ihm vergeben, wenn er Schuld auf sich geladen hat. Jakobus gibt jetzt hier noch einen weiteren Hinweis. Wenn die Krankheit so groß wird, dass ich nicht mehr aufstehen kann, eine Kraftlosigkeit vorhanden ist, und neben das Gebet, das ich selber sprechen kann, sagt er ja in Vers 13, Unheil, wer das erlebt, soll beten, tritt nun das Gebet der Gemeinde. Und diese Praxis, über die er hier berichtet, die scheint es in verschiedenen Gemeinden damals gegeben zu haben. Und er erinnert sie an so etwas. Damit wird jetzt nicht der Besuch beim Arzt abgewertet. Wenn man weitere Schriften sich anschaut, im Judentum, da wird gesagt, dem Arzt gewähre Zutritt, denn auch er ist nötig. Also es bringt nichts, nur zu beten, sondern hier wird der Arzt hoch und wertgeschätzt. Auch die Fähigkeiten von ihm, die er erlernt hat, dass das eine Gabe von Gott ist. Der Herr hat quasi den Arzt geschaffen, der die Heilmittel und seine Kenntnisse einsetzt. Und Jakobus verneint den Arzt nicht, sondern sagt, wir brauchen beides. Aber nicht eins oder das andere, sondern beides ist eine Art, um sich Hilfe zu holen. Und hier wird gesagt, Arzt und Gebet. Jakobus rät, wenn da Schwäche und Kraftlosigkeit ist, soll der Kranke die Ältesten, also die Presbyter, zu sich rufen. Die Initiative, die geht vom Kranken aus. Der entscheidet, will ich oder will ich nicht. Er kann selber entscheiden, wann die Hilfe wirklich nötig ist. Und er bleibt dabei nicht nur Opfer der Krankheit, sondern er kann etwas tun. Er behält eine gewisse Eigenständigkeit, eine Möglichkeit zu handeln. Er kann jemanden rufen aus der Gemeinde. Und die Ältesten hier folgen dem Ruf. Sie beten und salben den Kranken im Namen Jesu. Wie jetzt genau diese Praxis ausgesehen hat, das wissen wir nicht. Ein Gebet, das kann ganz kurz und schlicht gewesen sein. Gott braucht keine lauten, keine ellenlangen und auch keine Belehrung, wo jetzt genau das Problem ist. Er weiß ja viel besser als wir, wo das Problem liegt. Das heißt, es reicht ein schlichtes, kurzes Gott, bitte komm und heile du. Auch heute braucht das nicht viel mehr als diese Worte. Die richtigen Worte sind es auch nicht, die es machen. Der richtige Wortlaut, ich muss genau diese magischen Worte sagen. Sondern es ist der Herr. Die Hinwendung zu Gott, das Vertrauen auf diesen Gott und der Gott, der dann handelt. Und die Salbung, von der hier die Salbung, die hier steht, das ist eine Unterstützung zum Gebet. Wahrscheinlich wurde hier Olivenöl benutzt, vielleicht mit verschiedenen Düften versetzt und gesalbt, die Stirn oder die Hände, ganz kurz und schlicht, ebenso kurz. Das Öl, wenn wir im ersten Teil der Bibel nachschauen, dann steht das für Ehre und Ruhm und gleichzeitig für Gottes Bundestreue, dass er dabei ist, für seine Erwählung, dass er erwählt, für seinen Segen, dass er dabei ist. Und wenn der Kranke gesalbt wird, dann erfährt er das. Du bist erwählt von Gott. Du bist geliebt von ihm. Du bist nicht vergessen. Das Öl unterstützt. Es ist nicht magisch, dass es unbedingt eine Heilung herbeibringen kann. Es ist Zeichen für diesen Gott, der da ist und sagt, ich verlasse dich nicht. Wie gesagt, es geht nicht um eine bestimmte Methode, die magisch wird, wenn ich sie genau ausführe. Die Wirkung liegt in diesem Gespräch mit Gott und in Gott. Wir sehen sozusagen kein Muster bei Jesus, der hat immer so geheilt, sondern das ging ganz verschieden. Und hier bekommen wir von Jakobus nun zwei Sachen hingelegt, das Gebet und das Salben. Und er sagt, ja, tut das. Er sagt, dass die Ältesten sollen kommen. Und ich habe lange darüber nachgedacht, warum sind das jetzt die Ältesten? Es kann doch eigentlich jeder sein. Wir sind aufgerufen, alle zu beten für Heilung. Wieso sind hier die Ältesten genannt? Und ich glaube, das hat etwas damit zu tun, damit es ordentlich vor sich geht. Ja, jeder von uns soll auch für den Nächsten beten und dass da Heilung geschehen kann, wenn da jemand bittet, kannst du bitte für mich beten? Und der Presbyter, der wird auserwählt von der Gemeinde, der hat Gaben, der wird bestimmt, dass er leiten soll, der wird unterwiesen in bestimmten Sachen, dass er genau weiß, wie es geht. Und dann wird er jetzt genannt. Nicht, weil er ein Heilungsmagier ist oder durch das Presbyteramt plötzlich eine größere Gabe hat. Er bleibt ein Christ wie alle anderen. Aber er wird dazu bestimmt, er wird sozusagen beauftragt. Ich glaube, diese Leute damals, die Ältesten, die Presbyter, waren beauftragt, diesen Dienst zu tun, im Sinne der Gemeinde. Und wenn sie zum Krankenbett gingen, dann ging in der Person des Presbyters alle anderen aus der Gemeinde mit. Die Stellvertreter gingen hin, aber die Gemeinde ging hin. Der Kranke blieb nicht alleine, sondern der Kranke wurde aufgenommen in die Gemeinschaft hinein. Der Kranke erlebte, mir gilt immer noch die Zuwendung Gottes. Die Leute denken an mich, sie sind für mich da. Und so kommen die Presbyter zum Bett, beten, salben, und dann stehen diese Worte da, das Gebet, das ganz im Vertrauen auf Gott gesprochen wird, wird den Kranken helfen. Der Herr wird ihn aufrichten. Wie sieht denn die Hilfe dann aus, die dem Menschen dort geschieht? Ich will drei Hilfen ganz kurz sagen. Hilfe als Befreiung von Krankheit. Es kann sein, dass nach diesem Gebet und der Salbung eine Heilung geschieht. Eine Spontanheilung. Auch an der kirchlichen Hochschule ging eine Geschichte rum mit Professor Hakert und Klaus, Hakert und Klappert, genau. Da war einer krank. Und er wusste, die Ärzte können mir nicht helfen. Und die Kollegen sind hingegangen mit diesem Schriftwort, haben gebetet und gesalbt. Und die Ärzte konnten sich nicht erklären, warum dieser Mann wieder gesund geworden ist. Es gibt das. Aber es wird hier nicht versprochen, das wird immer geschehen. Hier steht nicht, der Mensch wird danach gesund sein, therapiert. Denn als zweite Möglichkeit kann sein, dass es etwas besser wird. Auch das gibt es, dass Gott dann aktiv wird und da eine kleine Verbesserung geschieht. Bei Jesus kennen wir so eine Geschichte, da heilt er jemanden und der war vorher blind und er kann plötzlich ein wenig sehen, aber noch nicht vollkommen. Vielleicht ist das ähnlich, dass eine kleine Heilung geschieht. Oder Hilfe als innere Stärkung. Der Mensch wird wieder aufgerichtet. Paulus, der sagt, wer im Philipperbrief, sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten vor Gott mit Danksagung kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. Er sagt, gebt alles Gott. Und der Friede Gottes wird euch bewahren. Das heißt, er vertraut dem Gebet, dass Friede im Menschen entsteht, weil er vertraut, Gott kümmert sich um mich. Auch das kann dem Menschen geschehen, dass der Friede einkehrt. Drei Möglichkeiten. Ich bin Diabetiker. Ich habe früher auch stark unter Depressionen gelitten und ich habe auch ab und zu für mich beten lassen. Nicht jede Woche, nicht jedes Jahr, aber es waren 2-3 Mal. Ich bin immer noch Diabetiker und ich habe immer noch wieder mit depressiven Gedanken zu kämpfen. Ich wurde nicht wunderbar geheilt, obwohl das getan wurde und es hängt nicht an meinem Glauben, weil ich vertraue Gott, dass der mich heilen kann. Und es liegt auch nicht an dem Glauben der anderen, dass die nicht geglaubt haben, sondern ich kann es nicht erklären. Ich stehe einfach so hier und lebe damit. Und dennoch gibt er mir hier oder uns diese Möglichkeiten. Bei Jakobus, dem Menschen wird geholfen. Er wird aufgerichtet. Und ja, ich kann viel besser mit meinen Krankheiten leben. Ich weiß nicht, ob das jetzt gekommen ist durch das Gebet. Es ist so, dass ich mit der Zeit das lerne. Drei Dinge lernen wir hier bei Jakobus. Wenn du Unheil erleidest, wende dich an Gott. Wenn du fröhlich bist, wende dich an Gott. Und wenn du merkst, es reicht nicht, ich brauche Hilfe von außen, dann bitte andere, dass sie zu dir kommen. Ich lade Sie als Gemeinde ein, auch uns als Presbyter anzusprechen, wenn Sie denken, Sie brauchen Gebet und Sie würden gerne mal so eine Salbung erleben. Die Initiative geht vom Kranken aus, der sagt, der soll die Leute rufen. Wir haben hier in der Gemeinde mal ein Salbungsteam gehabt. Die hatten verschiedene Seminare gemacht und haben dann hier Salbungsgottesdienste gehabt, wo Menschen das erleben konnten. Auch das ist eine Möglichkeit. Es steht aber auf dem Plan sozusagen jetzt noch nicht, wann der nächste Salbungsgottesdienst ist. Das heißt, wenn Sie merken, ja, ich möchte gerne berührt werden auf diese Art und Weise mal von Gott, dann sprechen Sie uns an. Wir wenden uns an Gott gemeinsam als Gemeinde. 4 Gottesdienste hatten wir nun zu Jakobus, wo er uns immer wieder Dinge gesagt hat. Und wir können nicht alle behalten. Aber ich lade Sie ein, immer mal wieder zu lesen und zu überlegen, was will ich in der nächsten Woche mal konkret ein bisschen mehr einüben. Es gibt dieses Wort Liebe einüben im Neuen Testament. Die wird uns nicht von oben geschenkt und dann können wir das, sondern es ist ein Prozess, wo wir üben. Und auch das ist mit diesen Sachen, über die ich heute auch geredet habe. Amen.
Thank you.
Ich habe gerade gedacht, nach der Predigt und jetzt dem Lied, das ist dann immer so ein Bruch mit den Abkündigungen. Stand auch bei ein paar aus den Auswertungsbögen für den Gottesdienst. Aber dann habe ich nochmal gedacht, ja, aber was wir abkündigen, das ist auch für die Gemeinde wichtig und trägt auch dazu bei, dass zum Beispiel Menschen aufgerichtet werden, Mut gewinnen, weitergehen. Und unter der Perspektive sehen Sie jetzt mal die vielen Abkündigungen. Die Herbstsaison hat begonnen. Es ist wieder richtig Leben in der Bude. Wir fangen an nächste Woche Gottesdienst hier im Paul-Gerth-Haus mit Christian Höhne. Und im Anschluss daran ab 12 Uhr wandern wir alle zum Gaskessel. Und da gibt es das große Stadtteilfest rund um den Gaskessel. Wir haben das schon mehrmals genannt. Deshalb wird es zum Beispiel nächsten Sonntag kein Mittagessen geben hier im Café Johannes, weil da hinten gibt es auch was. Was wir noch brauchen, ist Hilfe. So an ein paar Stellen. Es geht immer um eine Stunde. Da muss keiner 5 Stunden stehen. Und die Alexandra Wand-Waskönig, die wird gleich draußen sein. Und wer sagt ein Stündchen, kann ich gerne mithelfen. Mit Reden. Ein Traumbecher basteln, also auch was basteln, wenn man möchte. Wenn man sagt, ich kann nicht so gut reden, aber mit den Fingern bin ich ganz gut. Es gibt für jeden was zu tun. Der möge sich doch gleich bei ihr melden. Und dann hatte ich hier noch einen Zettel liegen. Der ZVM-Chor singt um 12.30 Uhr. Also wir sind gut vertreten. Also wir wollten ja loben, wenn wir fröhlich sind. Das kann man dann mit dem Exchange-Chor zusammen machen, rund um den Gaskessel. Dann haben wir einen Mini-Glaubenskurs. Da gibt es doch 4 Menschen aus unserer Gemeinde, die in irgendeiner Weise mal geäußert haben, sie bräuchten mal so einen Glaubenskurs. Und dann haben sich die Regine Sam und der Christian Höhne bereit erklärt, sowas zu machen. Wir hatten erst überlegt, 2020 einen größeren Glaubenskurs, da haben wir jetzt erstmal von Abstand genommen. Aber eine kleinere Version wird in Kürze stattfinden. Und wenn Sie Menschen kennen, die an so einem Angebot Interesse haben, wo Sie immer merken in Gesprächen, oh, die würden so gerne noch so ein paar wichtige Dinge wissen, dann melden Sie sich doch bitte bei Christian Höhne oder auch bei der Regine Sam, die ist heute auch da. Nächsten, was ist das, Donnerstag, na Mittwoch, 18.09., Alexandra, Stammtisch, Donnerstag? Mittwoch. Nächsten Mittwoch um 17.30 Uhr im Hier und Da, also nicht hier, sondern im Hier und Da, ein bisschen weiter, findet der nächste Stammtisch statt mit Ehrenamtlichen. Ich war beim letzten dabei. Das war gut. Menschen zu begegnen, die hier im Stadtteil arbeiten, an ganz unterschiedlichen Stellen als Ehrenamtliche. Gehen Sie einfach mal hin. 17.30 Uhr. Es lohnt sich. Dann habe ich schon angekündigt, in 2 Wochen, Samstag, der 28., 13 Uhr, treffen hier am Paul-Gerth-Haus, fahren wir zu einem Biobauernhof. 13 Uhr geht's los, bis so 18 Uhr. Großeltern mit Kindern, wenn aber so eine Mama oder so ein Papa sagt, da würde ich auch gern mit hin, ist das ja überhaupt kein Problem. Aber Dorothee van den Borre hat gemeint, die jungen Omas könnte man jetzt endlich mal mobilisieren. Wir haben einige. Was jetzt jung bedeutet, möchte ich nicht definieren. Herzliche Einladung. Anmeldung bei der Dorothee van den Borre, die sitzt da, oder bei mir. Wir tragen das zusammen und ich glaube, 30 Plätze haben wir gebucht und ich denke, dass wir die Bude voll kriegen. Das wird gut werden. Dann Freitag. Freitag gehen wir alle zum Hauptbahnhof. 11 Uhr. Wir winken uns dann zu. Wer so die alten Schirme von Heckinghausen hat, kann die mitnehmen, dann erkennen wir uns in der Menge. Zusammen mit Fridays for Future auf die Straße. Das wird tatsächlich eine große Aktion werden. Die Schülerinnen haben gesagt, wir möchten so gern die Erwachsenen dabei haben. Wir möchten für unsere Welt demonstrieren, dass unsere Welt besser wird. Und das haben wir auch in diesem Jahr wieder erlebt mit der Hitzewelle. Viele Millionen Menschen, denken Sie an die Bahamas, all diese Dinge. Was ist los in dieser Welt, sagen wir so oft. Aber wir müssen was tun, im Kleinen, aber auch im Großen. Das ist ein Protest, der in einigen Ländern und auch in Deutschland an vielen Stellen stattfinden wird. Freitag um 11 Uhr, also 20. September. Wir schließen uns mit den Schülerinnen und Schülern zusammen. 11 Uhr am Hauptbahnhof. Kann man gut von Heckinghausen mit der Schwebebahn hinfahren. Ist überhaupt kein Aufwand. Mit der Schwebebahn, nicht mit dem Auto, nee. Ist ja klar. Oder mit dem Bus, alles egal. Ja, dazu lade ich herzlich ein. Und jetzt das Letzte, und das betrifft das Presbyterium. Im Anschluss an den Gottesdienst, haben wir schon zweimal abgekündigt, laden wir ein, Menschen, die sagen, dieses Presbyterium interessiert mich. Ich möchte auch zu den Ältesten gehören. Zu denen, die für Kranke beten und mit Kranken. Aber ich möchte auch überlegen, wo diese Gemeinde hingeht. Die laden wir ein, so eine Viertelstunde nach Beendigung des Gottesdienstes oben in dem oberen Raum. Da haben wir Ruhe und Platz. Dann gibt es auch heute, weil ich habe das ja von ein paar schon mitbekommen, die gesagt haben, ja, wir sind bereit, gibt es auch Formulare. Wo man einen Menschen vorschlagen kann fürs Presbyterium. Derjenige muss aber auch unterschreiben. Sonst könnte ja jeder herkommen und sagen, ich will mal den oder ich will mal den. Und derjenige sagt, um Himmels Willen, aber ich doch nicht. Also das gehört zueinander. Und die Formulare können nach dem Gottesdienst, ich habe die draußen liegen, wer eins haben möchte, bekommt eins, bei Presbyterinnen und Presbytern abgeben. Das geht bis zum 26. September, also bis Donnerstag übernächste Woche. Und es ist auch als Aushang in den Schaukästen. Und die Liste, welche Presbyter, die so in der Nähe wohnen, habe ich mal aufgeführt mit Adresse, kann man das auch in den Briefkasten schmeißen. So, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Und jetzt lade ich ein, dass wir zur Fürbitte aufstehen. Gestorben und in der vergangenen Woche kirchlich beerdigt wurde Frau Monika Knoche im Alter von 65 Jahren.
Vater im Himmel, danke für das Leben von Frau Knoche, für die Leben, die sie beeinflusst hat und schön gemacht hat. Wir bitten dich für alle Trauernden, dass du ihnen beistehst, dass sie merken, auch wenn sie durchs tiefe Tal gehen, du bist bei ihnen, dein Stecken und Stab trösten sie. Wir danken dir, lieber Gott, für die Ärzte, die uns behandeln und sich um uns kümmern. Danke für die Medikamentenforschung und die Medizin, die uns zugutekommt. Danke für unseren Körper mit seinen Abwehrkräften und der Fähigkeit, sich selbst zu heilen in gewisser Weise. Danke, dass wir dir alles sagen können, was uns belastet und dass wir dein Eingreifen hier und dort erleben dürfen. Vater im Himmel, wir bitten dich auch für unsere Gesundheit. Stärke die Müden und Kraftlosen. Schenke du Sinn, wo alles sinnlos erscheint. Greif du ein, wo niemand eingreifen kann. Wir brauchen das. Wir brauchen dich, wir brauchen deine Nähe. Hilf uns, das wahrzunehmen, dass du da bist, dass du der gute Hirte bist, dass du der liebevolle Vater bist, die liebevolle Mutter. Hilf uns, das zu erfahren, dass wir in Leid und Freud mit dir in Kontakt bleiben und mit dir Gemeinschaft leben. Wir bitten dich für die nächste Woche, egal wo wir sind, dass wir gemeinsam mit dir Liebe üben, dass wir als deine Nachfolger leben. Wir bitten dich für diese Welt, für das Klima, das wir mit beeinflussen können. Hilf du den Politikern, die richtigen Weichen zu stellen und uns die Klarheit, wo wir mithelfen können. Wir bitten dich für unsere Gemeinde, dass sie ein Licht ist für Menschen, die dich noch nicht kennen. Wir bitten dich fürs Presbyterium, für die Leitung und Weisheit, auch für die neuen Presbyter. Berufe du sie. Wir legen alles vor dich, weil wir wissen, du bist der gute Vater. Und so beten wir, wie Jesus es uns beigebracht hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Jesus Christus spricht: Ich bin bei dir alle Tage bis an der Weltende. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Noch, wenn wir jetzt das Lied singen, singen Sie es ruhig einander zu. Wir singen den Segen. Wir sagen jetzt nicht noch im Nachhinein irgendwas, sondern den Segen, den ich gesprochen habe, der ging zu Ihnen und Sie dürfen den weiter an andere geben.